Also ich weiß, dass wir noch andere Sprachen haben, aber ich wollte in diesem ganz kleinen Experiment euch etwas ganz Wichtiges mitteilen. Wir alle sind völlig unterschiedliche Menschen, sogar aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Und jetzt überlegt ihr mal, was dieser Heilige Geist für eine unglaubliche Aufgabe hat und was er tatsächlich leistet. Er sorgt dafür, dass wir einander verstehen. Er macht uns allen miteinander klar, was eigentlich im Zentrum unserer Gemeinde steht. Nämlich nicht Kulturen und dass wir sagen, wir verstehen das nicht, was du tust und wie du lebst, sondern im Mittelpunkt steht, dass wildfremde Menschen verstehen, wer Jesus ist. Und dass Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, verstehen, was gesagt wird über Jesus. Genau das berichtet Lukas der Arzt, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er berichtet von einer babylonischen Vielfalt der Sprachen. Das ist ja gemein, so einen Text lesen zu müssen, ne? Leute aus Parthien, Meder, Elamiter, Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Juden, Judengenossen, Kreta, Araber, Deutsche, Russen, Nigerianer, wo auch immer ihr herkommt, wir alle. Und das Unglaubliche ist, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass wir einander verstehen. Und dass er klar macht, uns allen klar macht, wer Jesus ist. Was für eine Leistung. Und es geht meiner Meinung nach gar nicht so sehr um ein Sprachwunder. Das sagen viele immer. Es ist ein Sprachwunder. Aber mindestens genauso bedeutsam ist der Gedanke, dass es ein Verständigungswunder ist. Ein Verständigungswunder. Die Leute verstehen einander. Ich möchte so gerne, dass wir einander besser verstehen in dem, was wir sagen. Ich kenne es auch, dass zwei Menschen Deutsch sprechen miteinander und aneinander vorbeireden, sich überhaupt nicht verstehen, nicht ein Wort. Und manchmal schaukeln sich Emotionen hoch und dann kommt die Zeit, wo es wichtig ist, einen Mediator einzuschalten. Ein Mediator hat die Aufgabe, dem anderen klarzumachen, was sagt dein Gegenüber jetzt? Was sagt er dir? Und es ist eine Hilfe zum Zuhören. Und eigentlich ist der Heilige Geist genauso. Er ist ein Mediator. Er macht uns klar, worum es geht. Er übersetzt das, was Jesus will, in alle Sprachen dieser Welt und macht uns deutlich, worum es geht. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht leben als Christen. Es ist unmöglich. Der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi, ist Gott selbst von Anfang an der Bibel. Er ist der Schöpfergeist. Und die ganze Spannbreite des Gedankens vom Schöpfergeist finden wir zum Beispiel schon im ersten Buch Mose wieder, wo er über den Wassern schwebt, so heißt es da. Und dann sogar etwas ganz Merkwürdiges in der Lutherbibel zumindest, er brütet da. Also dieser Heilige Geist, der brütet irgendwas aus. Und was ist das? Der Heilige Geist brütet immer lebendige Vielfalt aus. Der ist immer am Leben orientiert. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 findet sich das ganz anders wieder, weil Paulus schreibt, was dieser Heilige Geist tut. Wisst ihr nicht, schreibt er, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt. Also das, was da brütet und schwebt und womit auch Gott Menschen formt, das wohnt und lebt in uns. Und vielleicht die einfachste Form zu erklären, wie der Heilige Geist ist, ist vielleicht diese, dass wir sagen können, er ist Jesus in uns. Jesus in uns. Nicht mehr fern, sondern ganz nah. Jesus in uns. Das ist der Heilige Geist. Und deshalb schreibt Paulus, ihr seid der Tempel Gottes. Der Heilige Geist wohnt in euch. Ich weiß nicht, wie ihr selber darüber denkt, ob ihr das bejaht, ob ihr sagt, hui, das hört sich ein wenig gefährlich an, aber so schreibt es Paulus. Ihr seid vom Heiligen Geist erfüllt, der weht in euch. So ist es. Gott bläst dem Menschen am Anfang in den Schöpfungsberichten seinen lebendigen Atem ein. Der Mensch lebt. Sein Geist belebt einen Lehmkloß. Er wird eine lebendige Seele. Das kann nur Gottes Geist. Der schafft Leben. Leben. Und am Anfang der Apostelgeschichte wird nun geschildert, wie der Luftstrom Gottes die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi buchstäblich ins Leben haucht. Dass dort im Bild von Feuerflammen gesprochen wird, ist für mich kein Widerspruch. Feuer wird, wenn es zu einer mächtigen Flamme wird, ja auch zu einem Feuerstrom, der alle Luft ansaugt und so immer mächtiger wird. Apostelgeschichte 2 sagt uns, die Gemeinde lebt, sie atmet, sie wirkt, weil Gott seinen Geist in sie hineingehaucht hat. Genauso wie er das mit jedem Menschen macht. Gott formt im Schöpfungsbericht, formt einen Lehmkloß, nimmt den und bläst hinein. So steht da, wird der Mensch eine lebendige Seele. Fantastisch. Und jetzt sagt die Apostelgeschichte, Gott gibt seinen Geist in Menschen hinein und er fängt wieder an. Und dann bläst er hinein und es ist ein mächtiges Brausen und so entsteht Gemeinde. Wunderbar. Das ist der Heilige Geist. Er ist keine Nebensache, überhaupt gar nicht, sondern mit ihm ruft Gott ins Leben und er ist wichtig für unsere Nachfolge Jesu. So wie wir am Anfang der Bibel durch Gott überhaupt ins Leben gerufen werden, so ruft Gott auch die Gemeinde ins Leben. Das ist sein Werk. Der Heilige Geist steht dafür. Es ist sein Werk. Und der Heilige Geist steht deshalb für Kraft, Lebensfreude, Dynamik, die uns Menschen ergreifen und verändern kann. Und das ist ganz deutlich, wir erzeugen diese Kraft nicht selbst, sondern sie wird uns geschenkt. Sie ist ganz Geschenk. Ist nicht verfügbar. Versuch mal, den Wind einzufangen. Das wirst du nicht schaffen. Windräder können das ein bisschen. Sie arbeiten mit der Energie der Luftströme, aber einfangen nicht möglich. Gute Segelschiffe arbeiten mit dem Wind, sie fliegen dahin über das Wasser, aber richtig einfangen, kanalisieren können auch sie den Wind nicht. In der Bibel wird sehr viel vom Heiligen Geist gesprochen und zumindest ansatzweise möchten Nele und ich das auch hier auf dieser Kanzel tun, in den heute eingerechnet in den nächsten 3 Sonntagen geht es nur um den Heiligen Geist. Ich finde, das ist schon mal ein Ansatz. Man könnte da noch viel mehr zu sagen, aber wir haben 3 Sonntage Zeit. Also wenn euch dieses Thema interessiert, dann kommt an diesen 3 Sonntagen, nächste Woche, übernächste Woche. Und lasst euch mit hineinnehmen in das vielfältige Wirken des Heiligen Geistes. Und im Übrigen, auch das will ich gerne über den Heiligen Geist gleich von Anfang an klarstellen. Heiliger Geist und eigenes Denken ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das gehört in der Bibel immer zusammen. Ich habe in meinem Leben eine ganze Reihe von Christen erlebt, wo das fein säuberlich getrennt wurde. Also da war ihre Gefühlswelt, das, was sie empfinden, ihr Bauchgefühl. Und da haben sie gesagt, das ist Heiliger Geist. Und dann sagen manche, vertraue nicht auf deinen Verstand. Es ist klar, Gott ist immer größer als alles, was ich denken kann. Ja, natürlich. Aber mein Verstand ist auch eine Gabe Gottes. Und in der Bibel, gerade im Neuen Testament, gerade bei Paulus, kommt das immer beides zusammen und gehört zusammen. Der beste Freund des Heiligen Geistes ist der gesunde Menschenverstand. Das sollten wir immer beherzigen. Und deshalb auch findet sich in der Bibel, im ersten Johannesbrief können wir das nachlesen, eine ganz wichtige Aufforderung. Da steht, ihr Lieben, glaubt nicht einem jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Mit dem Heiligen Geist reicht Gottes Welt bis in unsere eigene Lebenswirklichkeit hinein. Er stellt die Verbindung zwischen Gott und uns her. Ohne Heiligen Geist gibt es kein Christsein. Ohne Heiligen Geist wird die Bibel toter Buchstabe bleiben. Ohne Heiliger Geist herrschen Religion und Gesetzlichkeit. Aber mit dem Heiligen Geist wird uns die Bibel zu Gottes lebendigem Wort. Das ist eine Kernkompetenz des Heiligen Geistes. Ein so lebendiges Wort, dass es in unser Leben hineinspricht und uns groß wird und uns hilft, Veränderungsprozesse auszuhalten und die persönlich auch anzugehen. Mit dem Heiligen Geist wird Glauben wachsen. Keine Religion, keine Gesetzlichkeit, sondern lebendiger Glaube wird dann möglich. Mit dem Heiligen Geist erleben wir eine so starke Verbindung mit Jesus selbst, dass das auch auf unsere Mitmenschen ausstrahlen wird. Das tut alles der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Lebensodem Gottes, der in seiner Gemeinde weht. Und wo er nicht mehr wehen darf, riecht es irgendwann miefig. Und irgendwann fault da sogar die Luft, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist. Aus meiner Sicht gibt es nicht die eine Art, sich vom Geist Gottes bewegen zu lassen. Das Neue Testament ist da sehr, sehr breit aufgestellt, vielseitig. Es berichtet von Geistesgaben, es berichtet von Früchten des Geistes. Der Heilige Geist, das habe ich eben auch schon versucht anzudeuten, begabt uns auch zum Durchdenken mancher wichtiger Situationen in unserem Leben. Er bestimmt nicht nur unser Gefühl, sondern unser ganzes Sein als Christen. Alles, was wir denken, alles, was wir empfinden können. Der Heilige Geist ist überall zu finden. Der Heilige Geist verkörpert auch geradezu die Freiheit, die uns Jesus schenken möchte. Der Apostel Paulus schreibt sehr schön, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, lieber Vater, liebes Väterchen, wenn man es wortwörtlich nimmt, so reden Gott Leute an, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die begriffen haben, was dieser Gott für sie sein will. Das übersetzt und erklärt uns der Heilige Geist unnachahmlich. Der Heilige Geist ist also extrem wichtig für unser Leben als Christen und wir sollten ihn nicht vernachlässigen. Er ist Lebensodem, er ist der Hauch Gottes, er ist der Antrieb Gottes in unserem Leben und in unserem Christsein. Unsere Erfahrungen aber sind ja auch oft, dass wir Schwierigkeiten haben, mit dieser großen Freiheit richtig umzugehen. Wir alle neigen dazu, Grenzen zu setzen. Und oft engen wir so die Wirksamkeit des guten Geistes Gottes ein. Das hat auch damit zu tun, dass etwas, was uns unsicher macht, dazu führt, dass wir uns eher zurückziehen, vielleicht sogar verschanzen auf unsere eigenen Positionen. Und manchmal hat das mit Vorbehalten zu tun und manchmal auch mit Bequemlichkeit. Manchmal weht bei uns Christen nur noch eine Ahnung vom Heiligen Geist durch die Kirche. Und es ist wichtig, da die Türen aufzumachen und alle Fenster, die wir haben, dass der Heilige Geist richtig durchlüften kann bei uns. Das ist sehr wichtig. Nach der langen Vorrede kommen jetzt die Männerexperimente. Die sind ja schon angekündigt. Aus meiner Sicht gibt es drei Gefahren im Umgang mit dem Heiligen Geist und die möchte ich euch jetzt mit Hilfe meines Assistenten hier darstellen. Eine Fachfrage, wer kennt von euch das griechische Wort im Neuen Testament für den Heiligen Geist? Pneuma, wunderbar, vielen Dank. Pneuma. Und Pneuma, das ist so, also der Heilige Geist wird oft so beschrieben, als wenn du mit der Luftpumpe etwas aufpumpst. Und im Großen und Ganzen machen wir das jetzt. Also wir pumpen jetzt Luft in einen Luftballon. Aber erst muss ich noch ein bisschen erklären, Wolfgang. Moment. Erste Gefahr für Christen mit dem Heiligen Geist. Aktionismus. Aktionismus. Leute, die erlebt haben, wie gut der Heilige Geist ist, dass er sie ausrüstet, dass er sie segnet. Und nun stürzen die sich in ihre Aufgaben. Die kennen nichts anderes mehr. Was soll ich sagen? Die rammeln richtig los, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Atem zu holen, ohne zur Besinnung zu kommen, ohne nach neuer Kraft zu fragen, sich neu füllen zu lassen. Alles wird mit einem Mal vergeudet. Blas mal richtig auf. Stopp, stopp, stopp. Jetzt lass los. So sind manche. So sind manche. Sie nehmen alles auf, sie nehmen alles auf, sie nehmen alles auf. Und dann hauen sie das mit einmal raus. Und nochmal, ohne Rücksicht auf Verluste. Manchmal stehen da andere im Weg und die werden teilweise schwer verletzt dadurch. Ja? Und haben hinterher riesen Vorbehalte, wenn es um das Thema Heiligen Geist geht. Und manche habe ich erlebt, die sind genauso. Dann gibt es einen Höhepunkt und dann kommt der Absturz. Und dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Und dann gibt es andere. Für mich ist das, wie soll ich das sagen, eigentlich eine sehr egoistische Haltung. Diesen Menschen ist die Erkenntnis Gottes über alles wichtig. Sie saugen alles auf. Alles. Sie wollen alles wissen aus der ganzen Bibel über den Heiligen Geist und über das Gebet und immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Aber sie schaffen es nie, über das, was sie da erleben, so zu reden, dass andere davon profitieren. Sie schaffen es nie, andere in ihre Gemeinschaft mitzunehmen. Sie bleiben bei dem Gedanken, mein Herr und ich. Ich und der Herr. Das reicht ihnen. Wir gucken mal, was da passieren kann. Wer jetzt Sorge hat ums Gehör, muss sich im entsprechenden Moment die Ohren zuhalten. Denn jetzt... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was für ein Donnerschlag. Ich gestehe, ich habe keine normalen Luftballons genommen, sondern extra large. Also besonders groß. Was für ein Donnerschlag. Habe ich leider auch schon erlebt. Christen, die alles aufsaugen, alles, absolut alles, 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 alles. Aber sie haben nie die Fähigkeit, das irgendwie weiterzugeben. Das bleibt alles bei ihnen und irgendwann knallt das richtig aus ihnen heraus. Und manchmal sind die Wirkungen genauso verheerend. Zerstörerisch. Zerstörerisch. Es ist nicht gut. Es ist kein guter Umgang mit dem eigenen Christsein und mit dem Christsein anderer. Und es ist auch nicht gut, sich so mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen, dass das nur alles in mir bleibt. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und dann platzt das eben einmal heraus. Jetzt wird es einfach. Manche haben schon ein bisschen gelächelt, als ich ankam mit dem roten Teil da. Lass den mal fliegen. Das ist der Einzige, der ganz anders ist hier. Und tschüss. Ja, ja, richtig. Als ich den geholt habe, wurde mir erklärt, 14 Tage hält das Helium. Ja, da ist er da oben. Ja, wo ist er da? Ja, das ist logisch. Sucht sich immer den höchsten Punkt, ja? Ist ja klar. Habt ihr solche Christen auch schon mal erlebt? Die schweben über allen anderen. Andere mögen sich mit Krankheiten herumschlagen. Andere mögen Nöte haben. Andere mögen nicht mehr weiter wissen. Andere mögen irgendwie Sorgen haben. Sie nicht. Sie nicht. Sie schweben über allem. Und sie haben so auch jede Bodenhaftung verloren. Sie können mit denen, die hier unten sitzen, überhaupt nicht mehr kommunizieren. Das schaffen sie nicht mehr. Die schweben immer ein paar Meter über dem Boden. Immer. Und das Schlimme daran ist, dass sie die Sorgen der anderen nicht mehr verstehen und keine guten Antworten darauf mehr haben. Und dann erzählen von Heilung und der Möglichkeit, dass alles wieder gut wird, wo man auch aus menschlicher Sicht mal fragen muss, kann es nicht sein, dass Gott etwas anderes will? Aber wenn du da oben bist, dann fragst du das nicht mehr. Und aus meiner Sicht ist das eine elementare Gefährdung für Christen, so abgehoben von der Wirklichkeit durchs Leben schweben zu wollen. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir erreichen so niemanden, gar nichts. Gar nichts wird passieren. Schade, wenn es so ist. Und es macht Mühe, die Leute von da oben wieder runterzuholen. Falls ihr das seht, hier ist ein ganz kleiner, feiner Bindfaden dran. Es ist unsere Absicherung. Zack, ist er wieder unten. Und für manche wäre es schön, wenn sie so einen Bindfaden auch noch haben, wo man mal ziehen kann und sagen kann, hallo, willst du noch auf dieser Welt leben? Bist du noch Teil dieser Gemeinde? Bist du noch gesprächsfähig mit uns allen? Heiliger Geist, ja, aber ey, achtet auf die Bodenhaftung. Danke, Wolfgang, wunderbar. Wenn wir über diese ganzen Gefahren so sprechen, ist natürlich auch die Frage, ja, aber was sollen wir denn nun machen mit dem Heiligen Geist? Wie geht's denn nun mit der Erfüllung des Heiligen Geistes? Und das ist jetzt das Wichtige, das zeigen wir, das ist das Schlussexperiment. Hast du noch ein bisschen Luft da in deinem Behältnis? Du kannst ihm mal ein bisschen was geben. Danke. Kannst du wieder ablassen? Ist das möglich? Ja. Kannst du wieder auffüllen? Danke. Du kannst wieder ablassen. Kannst du wieder ein bisschen auffüllen? So machen wir es jetzt ungefähr eine Stunde lang. Danke, es reicht. Danke, Wolfgang. Vielen Dank. So arbeitet der Heilige Geist mit uns. Es ist ungefähr so, wie das, was Wolfgang gemacht hat, aufblasen, dann verliert es wieder Luft, dann muss es wieder neu gefüllt werden. Der Heilige Geist will genauso arbeiten mit uns. Im Laufe der Zeit werden wir das Behältnis für den Heiligen Geist porös. Es gibt genug Dinge in unserem Leben, die uns porös sein lassen. Und dann erleben wir Phasen, wo wir schwach werden, wo wir, wenn wir auf uns selber achten, wo wir merken, dass wir müde werden. Und dann ist es gut, nach neuer Füllung mit dem Heiligen Geist zu fragen, eine Auszeit zu nehmen, sich vielleicht bewusst zu machen, was jetzt nötig ist, um neue Kraft zu bekommen. Und der Heilige Geist ist genauso, ich habe ja eben gesagt, Pneuma, Luft. Und der Pneumatikus ist im Neuen Testament der geistlich bewegte Mensch, der nichts anderes macht, als sich neu erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sowas Ähnliches wie die Luftpumpe Gottes. Und wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind und die Reifen sind platt, sämtliche Kraft brauchen wir auf, wenn wir auf der Felge laufen. Und es ist wichtig, dass da einer ist, der die Fähigkeit hat, den Reifen wieder aufzupumpen. Das macht der Heilige Geist in unserem Leben. Und es ist wichtig, Ausdauer zu haben und zu wissen, wann brauche ich Zeit, Auszeit, neue Füllung mit dem Heiligen Geist. Wann ist es dran, dass ich nicht nur immer gebe, 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 sondern mich zurücknehme und es mir neu schenken lasse, was ich brauche. Das ist das, was wir tun sollten in unserem Leben als Christen. Immer dann, wenn es dran ist. Wenn wir Ruhepausen brauchen, sollten wir sie uns nehmen. Wenn wir Pausen brauchen, um nachzudenken und zu beten, sollten wir uns diese Zeit nehmen. Wenn wir Besinnung brauchen, dann sollten wir sie unbedingt in Anspruch nehmen. Wenn wir Gespräch brauchen, um weiterzukommen in unserem Denken und Glauben, sollten wir diese Möglichkeit immer erfassen. Niemand von uns kann ständig nur powern. Es ist unmöglich. Wir brauchen Ruhephasen. Und jeder, der auf der Gemeindefreizeit mit war, weiß, wie der Heilige Geist auch ist. Ein sanftes, kaum hörbares, ganz, ganz feines Geräusch. Und dann tritt der Elia vor die Höhle, in der er sich versteckt, verhüllt sein Antlitz, denn er weiß, jetzt redet Gott. Ganz leise, ganz persönlich. Und um das zu hören, braucht jeder von uns Ruhepausen. Und darf und sollte nicht ständig nur sich selber verausgaben. Der Prozess der Stärkung und des neuen befreiten Arbeitens mit dem Heiligen Geist kann nur dann gelingen, wenn Gottes Geist weht und bläst und wenn er mit langem Atem unter uns wirken kann. Und weil das so wichtig ist, schreibt der Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief, den Geist dämpft nicht, weist ihn nicht zurück. Denn der Geist Gottes ist der Schöpfergeist, der aus einem unnützen Lebenkloß einen begeisterten Nachfolger Jesu Christi schaffen kann. Das tut der Heilige Geist. Und es ist deshalb gut, dass Pfingsten ist und dass wir wissen, wir sind belebt, begeistert, gemacht als Gemeinde durch Gottes Geist. Ich wünsche euch frohe Pfingsten. Amen.